Stefan, kannst du vielleicht das Licht anmachen? Es ist so dunkel, ich kann gar niemanden sehen. Oh! Wie viel Schönheit hier im Raum. Sind noch nicht alle ganz wach, aber ist okay. Das kommt nach und nach. Lass uns beten. Vater, heute sind wir wieder eine große Runde hier. Und es ist schön, so viele Geschwister zu sehen, dass wir hier zusammenkommen können, auch teilweise einen ganz weiten Weg fahren, um Gemeinschaft zu haben mit dir und miteinander. Das ist ermutigend und das ist auch ein Ausdruck deiner Liebe und deines Wesens und deines Wunsches nach Einigkeit und Zusammensein und Familie. Und ich bete, dass wir das heute hier leben, erleben und auch einander auch geben können, Vater. Amen. Die Sarah ist zurückgekommen. Hallo Sarah. Sarah, für die, die sie nicht kennen, war vor 3 Jahren schon mal hier für ein Semester und ist jetzt damals noch als Studentin. Und diesmal ist sie zurückgekommen als Assistentin für die Lehrer und Professoren in ihrem Studienprogramm. That's a career.
Welcome, Sarah.
Welcome, Sarah. Ja. So wie der ein oder andere vielleicht weiß, bin ich seit einiger Zeit auf Jobsuche. Und weil ich bis Oktober noch nichts Festes gefunden habe, habe ich mich wieder selbstständig gemacht und Gott hat mir auch gleich ein Projekt gegeben, das ist schön. Jetzt läuft es aber demnächst aus, jetzt hoffe ich, dass ich was anderes finde, könnt ihr gerne für beten. Ich glaube aber, dass viele gar nicht wissen, was ich beruflich mache. Und ich habe, als ich die Predigt festgestellt habe, habe ich festgestellt, das passt eigentlich sehr, sehr gut zu dem, was ich heute predigen möchte. Also in den letzten Jahren war ich als Geschäftsführer verantwortlich für das Marketing in meiner Firma. Ja, und das habe ich bisher für verschiedene Firmen gemacht, für verschiedene Marken. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist es, normalerweise neue Kunden zu gewinnen für mein Unternehmen. Und das geht, ich war jetzt hauptsächlich für Internetfirmen tätig. Das geht in der Regel darüber, dass man Werbung macht. Ja? Auf der Straße, in Zeitungen, im Internet, im Fernsehen. Bei meiner letzten Firma haben wir sogar Fernsehspots gemacht. Überall, wo es geht. Weil was man gerne möchte, ist, dass potenzielle Kunden oder schon bestehende Kunden die Produkte sehen, die toll finden und die kaufen. Zum anderen ist es aber auch ganz wichtig und es ist auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit und auch meines aktuellen Projektes, was ich mache, für eine Münchner Firma, die Autos verliest, ist, wie eine Firma wahrgenommen wird da draußen, im Land oder in der Region, wo sie gerne Geschäft machen möchte. Man nennt das ja dann PR oder Branding, Markenaufbau ist das. Man arbeitet an der Marke. Man arbeitet daran, wie eine Firma wahrgenommen wird da draußen. Weil ihr wisst es wahrscheinlich selber, was man selbst, jeder von uns ist ja Kunde in ganz vielen Dingen, was man selbst denkt oder fühlt über ein Produkt oder eine Firma, hat einen riesigen Einfluss darauf, ob ich nächstes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, im Regal wieder nach diesem Ding greife oder nicht. Wenn ich über eine Firma oder eine Marke ein gutes oder schlechtes Gefühl habe, dann beeinflusst es meine Entscheidung. Und letzten Endes, das Image einer Firma und wie sie rüberkommt, entscheidet über die Zukunft der Firma. Ob sie überhaupt Erfolg haben kann oder nicht. Ob sie bleibt oder nicht. Weil wenn sie dem Kunden ein gutes Gefühl vermittelt, dann bleibt er vielleicht über Jahre treu und kauft immer das Gleiche. Also es gibt Produkte, da kaufe ich immer die gleiche Marke. Ja, gut, ist jetzt bei Aldi nicht so schwierig, da gibt es nicht so viel Auswahl. Da gibt es eine Sorte Nudeln, da gibt es eine Sorte Salz, da gibt es eine Sorte andere. Aber wenn du zu Rewe gehst oder sonst wohin gehst oder wenn du dir Schuhe kaufst oder so, dann hast du ja eine viel, viel größere Auswahl. Aber es entscheidet auch darüber, ob der Kunde, wenn er mit anderen über deine Marke spricht, wie er, ob er positiv spricht oder negativ spricht über die Marke. Ob er sie weiterempfiehlt oder ob er warnt. Und ihr kennt zwischenzeitlich alle im Internet diese Webseiten, diese Plattformen, wo man Bewertungen abgeben kann für Produkte, aber auch über Firmen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr euch was kauft. Wenn ich mehr Geld ausgebe bei einem Produkt, gucke ich mir immer an. Was sagen andere darüber? Welche Erfahrungen haben die damit gemacht? Ich würde jetzt mal schätzen, ihr kennt das alle. Wer hat schon mal eine wirklich gute Erfahrung mit einer Marke gemacht und hat gesagt, das war echt cool, bei denen würde ich nächstes Mal wieder kaufen? Ja? Ja, erzähl mal, nur kurz. Was war das für eine Marke? Weil, was ist gut daran?
Also ich finde Sachen, die mir gefallen und die Sachen halten lange.
Die sind modisch und ist eine gute Qualität.
Ja.
Ist dein Eindruck von Esprit?
Ja.
Gut, danke.
Wein, Stefan,
Orangenquark. Wein, Stefan, Orangenquark. Warum? Oho! Das ist ja nicht nur Kunde, das ist Fan, würde ich jetzt mal sagen. Das geht schon deutlich über das Kundesein hinaus. Sehr cool.
Ja, von Rewe.
Die haben ja alle möglichen Produkte, aber es ist eine Marke, die Rewe günstig Marke. Ne? Warum?
Die Produkte sind sehr umfangreich.
Ja.
Und auch preisgünstig.
Okay. Cool. Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut.
Winterkleidung von Fjällräven.
Fjällräven? Okay.
Die sind in Norwegen und die wissen wirklich so richtig, wie man warme Kleidung
okay. Als Norweger muss man das wissen. Da gibt es richtig kalte Ecken. Ja, okay.
Also ich musste jetzt letzte Woche in der Arbeit eine Entscheidung treffen. Das war eine einmalige Entscheidung, aber wir sollten spontan diese Karten drucken für unseren Kollegen.
Ja.
Das konnten wir nicht mit Firmen machen, weil wir da Stelle brauchen. Und dann habe ich zwei Angebote bekommen, zwei Druckereien und ich kannte die alle nicht. Also die Kollegin meinte, die sind beide gut, aber eine hatte also diese Unterschrift und alles in der E-Mail sehr schön gemacht, vom Design, von der Qualität, sehr schön gedruckt. Und bei der anderen war alles so ein bisschen verschwommen, nicht schön. Und der erste Eindruck, also ich kenne ihn gar nicht, ich kenne ihn nicht als Produktmacher, aber diese Kleinigkeit, was wie die E-Mail so dargestellt haben,
das willst du gar nicht.
Für die E-Mail-Entscheidung, wo die beste Richtung
ist. Hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja.
Also das ist halt eine Visitenkarte von denen. Ja? So
okay. Negative Erfahrungen gemacht? Welche Marke würdest du nicht mehr kaufen? Welches Produkt würdest du nicht mehr kaufen? Kinderarbeit in Thailand, oder?
Zu viel
Pay. Okay, ne? Andere? Du versuchst nicht bei Nestle, warum? Das ist wichtig, das ist Marke, ja? Also deren Ruf ist mehr und mehr, dass sie nicht nachhaltig wirtschaften, dass es nur um Profit geht. Ja, sind sehr negativ zwischenzeitlich behaftet. Okay, andere?
Unity Media,
warum?
Ich
habe
vor
3 Monaten,
aber ich habe noch
keinen. Oh, okay, ja, das ist schlecht. Kann aber auch an der Telekom liegen, weil die verantwortlich ist für die letzte Meile. Das weiß man nicht so genau. Sonst noch was?
Also zum Beispiel auch mit Internet. Ich habe erlebt, eine Kollegin von mir, der hat einen Streit mit einer Firma gemacht. Also für die Firma würde ich mir dann nie entscheiden. Also
okay.
Hat es zu Telekom am Ende umgeschaltet?
Und jetzt bist du happy.
Die Kollegen sind ja.
Ach so.
Wenn ich jetzt bald treffen würde, würde ich auch nach Ihrer Empfehlung auf die Bahn
nehmen. Okay. Wie ist eure Erfahrung mit der Bahn?
Ja,
man hat keine Alternative, ne?
Von der Jahreszeit.
Okay.
Wenn man einfach reingekommen ist, man überall.
Also es gibt eine, wir können jetzt endlos weiterreden, wir haben alle ganz viele Erfahrungen gemacht in dem Bereich, aber es gibt in den letzten 20 Jahren, gibt es bei der Arbeit der Firmen und im Marketing eine ganz, ganz große Veränderung. Und diese Veränderung ist, dass man nicht mehr nur die Firma in den Mittelpunkt stellt und nicht nur dass ein Produkt in den Mittelpunkt stellt, sondern ganz, ganz wichtig ist heutzutage die Erfahrung, die ein Kunde mit der Firma macht. Man nennt das kundenzentriertes Arbeiten. Ja? Man nennt das kundenzentrierte Werbung zum Beispiel. Die machen extrem viele Studien. Ich persönlich habe selbst zwei Bewerbungsgespräche gehabt bei zwei großen Firmen, die einen Hauptverantwortlichen gesucht haben dafür, wie ihre Kunden an verschiedenen Stellen die Firma erleben. Das eine war eine große Telco-Firma, die haben ein paar hundert Läden da draußen, die haben Internet, die haben eine Telefonhotline, die haben eine Werbung, die haben alles Mögliche. Und die sorgen dafür und die Unternehmen sind darum besorgt, über die unterschiedlichen Kanäle, Touchpoints nennen die das, wo ein Kunde eine Firma antrifft, dem eine gute Erfahrung zu geben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, in einem großen Unternehmen wie der Post oder der Bahn oder der Christian Herbst, einige von euch kennen den, der coacht gerade für DHL. DHL hat 310.000 Mitarbeiter weltweit. Und was die gerade machen, ist, die haben ein Programm aufgelegt, wo sie die Führungskräfte ausbilden, darüber, wie sie die Firma repräsentieren und wie sich das auch in ihrem Führungsstil äußern soll. Weil der Führungsstil des Unternehmens hat einen Einfluss darauf, wie die Mitarbeiter sich fühlen. Wie die Mitarbeiter sich fühlen, hat einen Einfluss darauf, wie die Mitarbeiter arbeiten und wie sie dem Kunden begegnen. Mit welcher Haltung. Ne? Und manchmal läufst du aus einem Laden raus und denkst, sorry, ist nicht mein Problem, dass du für die arbeitest, ne? Weil du hast gerade ein Erlebnis gehabt, wo du gedacht hast, was ist das Problem? Oder manchmal stehst du im Laden und denkst, Hilfe Kunde, dir laufen sie gleich weg. Ne? Was passiert da? Aber es ist ganz, ganz wichtig. Warum erzähle ich euch das alles? Weil wir gerade in einem Übergang sind in der Gemeinde. Wir haben gesagt, wir sprechen über Gott lieben, einander lieben und unsere Nächsten lieben. Und ich glaube, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Menschen erreichen können für Gott, müssen wir uns ganz genau angucken, wie erleben Menschen Gott heutzutage? Was ist ihr Bild von Gott? Und am Ende des Tages dann auch, wie erleben sie uns Christen? Ich sage jetzt mal die große Zahl der Christen in der Welt, aber dann auch die einzelnen Bewegungen, die einzelnen Gemeinden und dann den Einzelnen von uns auch. Weil wir sind, sagt die Schrift, Gottes Botschafter, Markenbotschafter sozusagen. Und wie Menschen Gott wahrnehmen, hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie sie uns erleben und wie sie uns sehen. Und wie sie uns erleben und wie sie uns sehen, hängt natürlich ganz, ganz stark damit zusammen, wie wir selbst denken und wie wir selbst sind. Aber jetzt, bevor wir uns das mal für heute angucken und überlegen, setzen wir uns mal kurz in die Zeitmaschine, fahren 2000 Jahre zurück zu der Zeit, bevor Jesus gekommen ist. Zeit des Alten Bundes noch. Ne? Der Messias war angekündigt, aber er war noch nicht da. Die Zeit, bevor es losging mit Jesus und all dem, was er gemacht hat. Du lebst in Galiläa auf einem Dorf oder du lebst in einer mittleren großen Stadt Bethlehem oder du lebst in einer Großstadt wie Jerusalem. Wie erlebst du Gott? Wie erlebst du den Glauben? Wie erlebst du die Branche, in dieser Zeit? Was war da los? Was wissen wir vom Neuen Testament? Was wissen wir aus den Evangelien?
Ja, es huschte, ne? Es ging los mit Gott und den Menschen. Also irgendwann kommt da was, aber man weiß nicht wann. Man warten wir jetzt schon ein paar Jahrhunderte drauf.
Die Leute warten ein paar Jahrhunderte, aber war wirklich Funkstille? Also
keine Propheten, meine ich damit.
Keine Propheten. Okay.
Die Gruppierungen, die den Glauben oder das Judentum repräsentiert haben, waren, also von dem, was ich lese, die waren sehr auf das Gesetz fokussiert.
Ja.
Was ich tue, meine Pflichten.
Ja, okay. Ja, aufs Gesetz fokussiert, meine, was ich tue, meine Pflichten.
Also wenn ich jetzt so das Allgemeine sehe, was ich lese in Evangelium, also es war nicht keine Hochzeit. Also
das heißt, ja, das heißt das?
Damit meine ich, also für Israel, die sind besetzt gewesen von den Römern.
Ja.
Also politisch, sage ich mal, waren die nicht frei.
Okay.
Es gab Armut.
Ja.
Also wirtschaftlich war nicht viel los, sage ich mal. Das meine ich mit hohe Zeit.
Mhm.
Genau, es gab diese zwei Gruppierungen meiner Meinung nach Religion, weil die sich auch, also die haben sich ja zum Teil mit Machthabern eingelassen, weil sie gedacht haben, dass es den Frieden stabilisiert.
Also waren auch politisch.
Ja, also es war
beeinflusst.
Genau.
Ja.
Und es ging viel um den Schein, die Tradition zu wahren, das ist
ja
sehen.
Ja.
Aber so, und ja, also es gab viele arme und kranke Menschen auch.
Okay. Okay.
Sowas ist, also, ja.
Wie sind die Gläubigen mit den Armen und Kranken umgegangen?
Naja, das war schon eher so, so. Die waren eher am Rande der Gesellschaft. Die waren nicht integriert, so wie Jesus. Also Jesus hat ja gesagt, wir sollen uns kümmern. Und die haben sie eher so, dass man sie nicht sieht. Ne?
Okay.
Die Aussätzigen mussten draußen sein. Die Bettler, die saßen da, die blind waren und haben gebettelt. Aber das war jetzt nicht so viel Erbarmen da. Es war eher so, ich glaube, selber schuld, so die Richtung. Ne?
Okay. Also, ja.
So empfinde ich das, weil ich als Jesus gekommen ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Deutsch äußern kann, aber einer seiner Ziele war, die verlorenen Schafe, die jetzt von alleine irgendwo laufen, zusammenzubringen. Das heißt, bevor Jesus gekommen sind, die Leute, hatten eigentlich keine richtige Führung. Also er hat den Schafen verglichen, die dann irgendwo gelaufen
zerstreut sind. Zerstreut. Ja, ist das Wort, ja. Genau. Okay, sehr gut. Ja.
Wenn ich jetzt einen Blick auf die Christen von damals habe, oder die Juden von damals, hätte ich wahrscheinlich gedacht, von dem, was ich gelesen habe, dass es prüde, heuchlerische Traditionalisten sind, die sich damals selbst helfen wollen. Weil sie sehr schöne Scheiben wahren wollen. Aber Jesus selber sagt, es gibt verlorene Schafe. Es gab die Leute, die aussätzigen, die einfach da aussortiert wurden und nicht weiter behandelt wurden. Gleichzeitig habe ich mal in dem Buch Back to the Roots, oder zurück zu den Wurzeln, gelesen, dass es zu der Zeit in der Gesellschaft sowieso eine sehr, ja, also irgendwie ist das ähnlich mit unserer Gesellschaft zu vergleichen. Sehr viele geistliche Ströme, sehr viele Ströme darüber, wo finde ich jetzt mein Glück, Poly, Monogamie, Polygamie, Monogamie, keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann die jüdischen Männer. Ich kann mir das vorstellen, wie in den Büchern Richter.
Wie in was?
Wie in den Richterbüchern.
Wie in den Richterbüchern.
Ja.
Was meinst du damit?
Grausam.
Ja.
Man sucht sich, also ja, grausam, man sieht, okay, irgendwie hängt sie zusammen, aber irgendwie bekriegen die sich alle untereinander.
Mhm. Okay.
Und trotzdem so dieser komische Schein, der irgendwie bewahrt werden.
Okay, okay. Also wenn man die Evangelien liest, das ist auch mein Eindruck von dem, was du gesagt hast, was ihr gesagt habt, die sind zerstritten, die Gläubigen. Sie bekämpfen sich gegenseitig. Sie sind machtgierig. Sie sind opportunistisch mit der Politik, bieten sich den Römern an zum Teil. Sie sind selbstgerecht, verurteilend, stolz. Man kümmert sich nicht um die Armen und Kranken, weil, du hast es ja in deinem Nebensatz erwähnt, die sind ja irgendwo selbst schuld. Das ist eine Diskussion, die Jesus regelmäßig führt mit den religiösen Führern, ist, der ist blind. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Ihr versteht überhaupt nichts. Ihr habt es nicht kapiert. Dieses Gespräch und solche Gespräche, jetzt stellt euch mal dieses Weltbild vor und dieses Gottesbild, was da dahinter steht. Und wenn wir uns mal anhören, was Jesus sagt in Johannes 7, Vers 28, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme, aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott, doch den kennt ihr gar nicht. Kein Problem, Johannes 7, 28, wir lesen es einfach nochmal. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Warum betont er das? Ich glaube, weil sie ein so falsches Gottesbild hatten und es auch vermittelt haben. Und dann sagt er, doch den kennt ihr nicht. Das heißt, da ist eine Religion mit allem Opfersystem, Tempel, Häuser, Hierarchie, einer Ordnung, einem Steuersystem, Predigtdienst, Lehrdienst, Gesangsleitung, alles Mögliche da, das komplette Konstrukt, und Jesus kommt da rein und sagt, und dann noch zwei davon, nämlich von verschiedenen Sekten oder noch mehr davon, und Jesus sagt, ihr kennt Gott überhaupt nicht. In einer anderen Stelle sagt er, und das war die Frage im Johannesevangelium, wo die Pharisäer gefragt haben, hier diese Frau, die hat mehrere Männer und der andere stirbt und dann heiratet sie wieder und so weiter. Und im Himmel dann, wessen Frau wird sie sein? Und Jesus sagt, ihr seid deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und ich habe vergessen, das Kapitel aufzuschreiben. Ich glaube, es ist nicht Johannes, sondern Matthäus. Es ist auf jeden Fall Vers 24. Google mal nach Witwe. Vers 24 in der Bibel. Von diesen Aussagen tätigt Jesus ganz, ganz viele. Er sagt es regelmäßig zu den Menschen. Und das finde ich erschreckend, muss ich sagen. Ich finde es erschreckend, weil man kann sich so sicher sein über seinen Glauben und über sein Gottesbild und man kann so falsch liegen. Das ist eigentlich die Aussage hinter dem. Gott, Jesus ist gekommen und sagt zu den Menschen, Leute, ich bin Gott. Und Gott fühlt sich von euch falsch repräsentiert zu den Leitern und sagt, ihr kennt Gott überhaupt nicht. Und am Ende von Matthäus greift er die religiösen Leiter ja konkret an und sagt, ihr bindet Leuten Lasten auf und macht sie zu euren Jüngern und dann werden sie noch schlimmer als ihr. Aber ihr kennt nicht, wer Gott ist und wie Gott ist. So, wir haben hier im ersten Jahrhundert ein echtes Markenproblem. Und Gott hat gesagt, die kennen mich nicht mehr, die wissen nicht mehr, wer ich bin. Und das sollte sein Volk sein. Die wissen nicht mehr seinen Charakter. Die denken, er bestraft die Armen und die haben es verdient. Was ist das für ein perverses Bild statt eines liebenden Vaters? der sich gerade um die Schwachen kümmert, dass gerade diejenigen, die schwach sind und bedürftig sind, bestraft werden, beziehungsweise gestraft und ausgeschlossen gehören. Wie kaputt musst du sein in der Gesellschaft oder in einer religiösen Gruppe, um das zu glauben? Und deshalb lesen wir dann auch im Johannesevangelium, wieso es so wichtig war, dass Gott selbst gekommen ist, um das Bild von ihm den Menschen nochmal deutlich zu machen und das zu korrigieren. Lass uns nochmal lesen, Johannes 1, ab Vers 1. Und diesen Absatz lesen wir recht regelmäßig, immer mal wieder. Ich habe ihn auch schon ganz, ganz häufig gelesen, aber ich habe ihn in letzter Zeit gelesen unter dem Gesichtspunkt, nicht nur, dass Gott Mensch geworden ist, was ganz, ganz toll ist, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass es wahnsinnig notwendig gewesen ist, dass die Menschen die Wahrheit über Gott erfahren, weil sie nicht wirklich wussten, wer Gott ist und wie Gott wirklich war. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, der war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. So, das Licht kann man verschieden interpretieren, aber letzten Endes ist die Welt finster. Eine Welt, die nicht Gott so sieht und versteht, wie er wirklich ist, ist eine finstere Welt. Eine Welt, in der die Menschen denken, Gott ist ein harter, nur auf Gerechtigkeit und Strafe und Ordnung bedachter Gott, ist eine finstere Welt. Oder eine Welt, in der die Starken herrschen dürfen, weil sie es eher hinkriegen, dem Gott zu gefallen, ist eine finstere Welt. Und das war eine finstere Welt, in die Jesus reingeboren wurde. Nun trat ein Mensch auf, in Vers 6, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, der war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. So, und jetzt Vers 10 und 11. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wie tragisch. Wie tragisch. Und diese beiden Verse sagen so viel darüber, wie wenig die Menschen damals, aber zu allen Zeiten von Gott wussten und wissen. Und zwar so ein Bild von ihm haben, dass sie nichts von ihm wissen wollen. Und ich glaube, dass Menschen nichts von Gott wissen wollen, hat häufig damit zu tun, dass sie ihr bisheriges Leben weiterleben wollen, es nicht aufgeben wollen. Aber es hat ganz häufig auch damit zu tun, dass sie von dem Gott, von dem sie so einen ersten Eindruck von seinen Mitarbeitern oder von seinen Markenbotschaftern bekommen haben, im Laufe ihres Lebens sagen, sorry, aber auf die Firma habe ich echt keinen Bock. Auf die kann ich echt verzichten. Und auf diesen Gott, wenn der so ist, kann ich echt verzichten. Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Vers 14, wieder ganz wichtig. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und ich glaube, hier ist ein Schlüssel und ich glaube, hier lesen wir häufig gerne drüber, weil uns die Begriffe nichts mehr bedeuten, weil sie schon so ein bisschen abgedroschen sind. Finstere Welt, die Menschen haben nicht mehr gesehen und verstanden, wer Gott ist. Und was sie nicht mehr verstanden haben, ist Gottes Gnade. Was sie nicht mehr verstanden haben, ist, wie gut und liebevoll Gott eigentlich ist. Und die Wahrheit interpretieren war meistens als, ja, er gibt uns auch Aufschluss über das Gesetz und er sagt uns auch, wo wir falsch liegen und wo unsere Sünden sind. Aber ich glaube, dass die Wahrheit, die die Menschen gebraucht haben, damals die war, wer Gott ist und wie Gottes Wesen wirklich ist, weil es so missrepräsentiert war und weil es so falsch verstanden wurde und weil es so falsch gepredigt wurde. Und es war durch Jesus, dass die Menschen plötzlich den richtigen Gott erkennen und sehen konnten und erstaunt waren. Und dann heißt es weiter, Vers 16, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. So, was kam jetzt von diesem Gott? Gnade und noch mehr Gnade. Und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Liebe und noch mehr Gnade. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Worüber waren die Menschen erstaunt, als sie auf Jesus getroffen sind? Was war neu? Was?
Ja. Meiner Meinung nach, sie haben sich über seine Lehre gestaunt, die nicht Gesetz, sondern menschenorientiert war. In die Wahrheit.
Okay.
Der Unterschied war, glaube ich, auch mit Vollmacht. Also irgendwas konnte man sehen, was in seinen Predigten oder Lehren anders war.
Okay.
Wie er sie.
Ja. Wie hat sich das geäußert?
Er hat Menschen am Sabbat geheilt. Er ist zu gerade denen gegangen, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, wie Christus selber war. Er hat Frauen, die gesteinigt werden sollte, gesagt, okay, wenn ihr noch nie irgendwie was falsch gemacht habt, dann fangt ruhig an. Er hat Menschen aus reinem Mitleid geheilt, die gar nicht irgendwie Teil von die gar nicht an diesen geglaubt haben, die auch gar nicht irgendwie in die Religion, sondern hat sie einfach aus reinem Mitleid geheilt. Durch sein ganzes Tun. Er ist zu Menschen gegangen, die durch das Gesetz vom Judentum getrennt waren und hat ihnen einfach davon erzählt, dass er zu ihm gehört und dass Gott von ihm hören will.
Tolle Punkte, aber wir wollen auch noch andere lassen.
Entschuldigung.
Nein, super. Er ist jedem und allem mit Liebe begegnet. Jeder und alles, der bereit gewesen ist, konnte Gottes Liebe erfahren und konnte erfahren, wie Gott ihm mit Liebe begegnet.
Was meine ich, dass zum Beispiel, ja, der hat ständig den falschen Zeit geheilt, ja. Und immer was gegen diesem Gesetz, was da die Priester gemacht haben. Und durch diese Gesetzbrechen, ja, hat er immer ja gesagt, wie soll ich diese Gnade bestehen?
Hat bewusst diese Denkweise herausgefordert. Ne? Hat, wie du sagst, er hat es genutzt, weil er wollte da den Finger in die Wunde legen. Ja, er hat gesagt, das ist so falsch, wie ihr denkt.
Menschen, ja.
Ja.
Das war sein Punkt, dass er sich inklusive
durch dieses Dienst. Und das war so anders. Und das war Licht in der Finsternis, weil die Menschen hätten nicht geglaubt, dass ihr Gott so ist. Ja, Narek?
Yeah, I think one of the two things, like one, they were surprised of his wisdom, because so many times they came and said, isn't this the carpenter's son, you know, like, where did he get this wisdom from?
Okay, also zum einen waren die Menschen erstaunt über seine Weisheit, der ist doch Zimmermanns Sohn, woher weiß er die ganzen Sachen? Ja.
And another thing, they were surprised and shocked by his authority, like he could cast demons out of people and then he forgave sins, and they were like, who is this person forgiving sins?
Und dann waren sie auch noch schockiert über seine Autorität, weil er hat Kranke geheilt und er konnte sogar Dämonen austreiben. Und dann hat er noch, das war der Höhepunkt, gesagt, ich vergebe Sünden. Ich meine, wer ist er, dass er Sünden vergibt? Ja? Okay?
Also was mich auch immer, er hat Gottes Gesetz gelebt. Ich rede jetzt von Gottes Gesetz. Man kann ja, also Gott hat uns ja auch Gesetze gegeben. Mhm. Aber er hat es also mit seinem Leib gelebt. Er hat, was ich sagen will, er war schon klar über Sünde. Er hat es nicht unter den Teppich gekehrt. Also er hat zu der Frau, die gesteinigt werden sollte, hat er schon gesagt, also Sünde wird ihn fort nicht wieder.
Ja, macht
also
nicht weiter so.
Ja. Nicht weiter Ehebruch begehen. Das hat er schon. Also er war sehr klar.
Ja.
Aber er hat dieses Erbarmen und diese Liebe, was Gott ja von Anfang an, deshalb hat er uns ja auch überhaupt geschaffen. Er hat es gelebt, er konnte das also rüberbringen. Also er war klar und er war aber voll erbarmend den Leuten, die, also er konnte ja auch einen anderen Ton anschlagen bei den religiösen Führern. Also wenn einer sagt, im Schlangengrut oder so, ne? Aber der hat die Herzen gesehen und der wollte einen Punkt machen, dass Sünde konnte er ja nicht tolerieren. Das ist ja schon auch ein Gesetz, sage ich mal. Ne? Es soll nicht sündigen. Aber er hat Gottes, also die Gnade war für ihn höher gestanden, weil dafür ist er ja auch gekommen. Also er hat Sünde und Satan nicht größer gemacht, als sie ist eigentlich, sondern hat den Fokus immer auf Erbarmen und Liebe Gottes gestellt.
Okay.
Und das Gesetz, oder ich sage mal so, es kann ja schnell passieren, dass man sagt, okay, jetzt mir geht es schlecht, weil ich gesündigt habe oder so.
Ja.
Dann bin ich ja mehr auf der Sünde als, okay, Gott möchte ja was ganz anderes für mich.
Ja.
Dass ich frei bin, der möchte, dass ich glücklich bin. Ja.
Ja.
Genau, also er hat, für mich ist es auch, Kunst ist jetzt blöd, aber er hat es geschafft, dass man den Blick immer wieder auf Gott richtet und nicht auf die Tat.
Okay.
Ne, also, so,
ja.
Ne, also
ja.
Dass, er hat die Menschen sein lassen, er wusste, dass sie schwach und sündig sind,
okay.
Hat sie aber deshalb nicht verurteilt, sondern
okay.
Er ist eher so der Wind, der unter den Flügeln so ist.
Das finde ich eine tolle Zusammenfassung. Das finde ich auch, ja, das finde ich eine tolle Zusammenfassung für seinen Dienst. Weil er wusste ja, dass er Sündern begegnet. Aber ist ihnen nicht richtend begegnet, sondern er ist ihnen mit Mitleid und Unterstützung begegnet. Und das ist doch ein Riesenunterschied. Ich meine, das wissen wir alle als Kinder unseren Eltern gegenüber. Also wem stecke ich eher, dass ich was verbockt habe? Einem Papa oder einer Mama, wo ich weiß, dass die Mitgefühl zeigen, mitdenken, mich trotzdem lieb haben, trotzdem Liebe ausdrücken. Oder Eltern, vor denen ich Angst habe, da kommt jetzt gleich die große Strandpauke und die große Bestrafung. Bei welchem Chef fühle ich mich freier, mal einen Fehler zu machen und auch mal was auszuprobieren? Ne, manche Firmen fordern das, dass man auch mal neue Ideen hat, was Neues ausprobiert. Aber wenn es dann nicht klappt, dann hauen sie auf dich drauf. Und sie tun damit genau das Gegenteil. Sie fördern das nicht, sondern sie unterdrücken das. Man muss Fehler machen dürfen. Und das ist genau das, was Jesus den Menschen entgegengebracht hat. Er denkt an seinen Ruf. Er hängt mit Säufern und Fräsern und den Zöllnern und den Ehebrecherinnen ab. Den Prostituierten. Ich meine, das kannst du nicht. Das kannst du nicht, wenn du ständig da sitzt und denkst, oh Mist, hier Zöllner links neben mir und Hure rechts neben mir. Und da hätte keiner Spaß dran. Da hätte Jesus keinen Spaß dran gehabt, da hätten aber auch die Menschen, die mit ihm zusammen gewesen sind, keinen Spaß dran gehabt. Seine Haltung war einfach eine andere den Menschen gegenüber. Ja?
Ja, also für mich ist es, glaube ich, dass er einfach den Fokus auf die Beziehung mit Gott gerichtet hat.
Ja.
Nicht auf die Taten.
Ja.
Und auch ein tolles Gottesbild vermittelt hat halt. Und auch, also ich bin nicht ganz der Meinung, dass das Gesetz weggeschoben hat, sondern er kam ja, um es zu erfüllen. Aber er hat halt den Fokus auf das Herz gerichtet und nicht auf die Tat.
Mhm.
Und auf den Glauben und dann auch, dass er ist ja gekommen, um quasi das selber zu erfüllen, dass die Strafe, die am alten Bund war, weggenommen wurde, damit wir quasi aus Freiheit und Dankbarkeit dann diese Beziehung überlegen können. Ich glaube, da war der Fokus drauf. Also, dass es ums Herz und die Beziehung mit Gott geht und nicht, dass wir unsere Gerechtigkeit aufbauen durch diese Taten.
Okay, Freiheit, dass wir die Entscheidung treffen, gehorsam zu sein, aus Freiheit und Dankbarkeit. Aber nicht aus Zwang und Angst. Ja, guter Punkt und gute Überleitung zu Johannes 8, Vers 30. Genau, da spricht Jesus ja auch von Wahrheit und Freiheit und wie das zusammenhängt. Jesus sagt zu den Menschen immer wieder, so jetzt ist Gott da, in meiner Person, also in seiner Person. Ich bin gekommen, damit ihr Gott wirklich kennenlernen könnt. Und diese Wahrheit, dass ihr Gott wirklich versteht, wie er ist und wer er ist, wenn ihr die glaubt, dann macht euch die frei. Das ist meine Zusammenfassung von Johannes 8, Vers 30. Vers 30. Genau, ab 30. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Das ist jetzt interessant. Warum waren die eigentlich unfrei? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Er sagt zu ihnen, ihr seid Sklaven der Sünde, aber ihr seid keine Söhne. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß ja, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Denn ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen er hört. Was ihr hier nochmal sagt, ist, ihr kennt Gott nicht. Ihr kennt Gott nicht. Ihr versteht nicht, wie Gott ist. Ihr versteht Gottes Wesen nicht. Und das führt letzten Endes dazu, dass sie Sklaven der Sünde und Sklaven eines anderen Herrn geworden sind. Vers 39. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Wie hat Abraham gehandelt? Er hat Gott vertraut. Er hat auf Gott die Güte Gottes und die Liebe Gottes und die Gnade Gottes vertraut. Das hat Abraham ausgezeichnet. Das ist, was sie nicht tun. Sie glauben einen anderen Gott und sie predigen einen anderen Gott. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Und ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. So, wer ist der wirkliche Vater? Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist. Ihr versteht Gott nicht. Ihr kapiert nicht, wer Gott ist. Und deshalb versteht ihr mich auch nicht. Deshalb könnt ihr das nicht einordnen, was ich tue und was ich rede und was ich sage. Und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Das kommt bei euch nicht an. Ihr steckt so in eurem eigenen Bild drin, in eurer eigenen Religiosität. Es kommt nicht bei euch an. Und in Vers 44 sagt er, ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es einem ureigensten Wesen entspricht. Er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. So, warum ist Satan ihr Vater? Weil er der Vater der Lüge über Gott ist. Er ist der Vater der Lüge über Gott im Garten Eden. Da ist ein Baum, Adam, mit aller Frucht und Gott will nicht, dass du davon isst. Du kannst diesem Gott nicht vertrauen. Dieser Gott hat einen Hintergedanken. Dieser Gott hat euch gemacht und er hat euch Eden gegeben und alles Mögliche, aber er hält Gutes von euch zurück. Und die Entscheidung von Adam und Eva, die die Sünde in die Welt gebracht hat, war die Entscheidung, Gott zu misstrauen und auf Satans Lüge reinzufallen. Du kannst diesem Gott nicht trauen. Was passiert, wenn wir jemandem nicht vertrauen? Wir fangen an, uns zu beschützen. Wir reden vielleicht mit dem, aber wir denken im Hintergrund, ja, mal gucken, ob er es wirklich macht. Wir fangen an, selber um uns zu kümmern, für uns selber zu sorgen, weil da kann man nicht hundertprozentig sicher sein, dass er es tut. Und das ist, was die ganze Sünde in die Welt bringt. Es ist das Misstrauen Gott gegenüber. Ich muss mich um mich selber kümmern. Ich muss meine eigenen Bedürfnisse stillen. Ich kann dem nicht vertrauen. Ich kann Gott nicht vertrauen. Wenn Gott schon nicht gut ist, wie sollen Menschen gut sein? Leute, das ist die Wurzel der Sünde. Und das ist auch was, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, nicht nur wie ist unser Gottesbild, sondern auch wie ist unser Menschenbild. Wenn wir ein Menschenbild haben, das, wo wir glauben, Menschen sind einfach von Grund auf schlecht verdorben, wie es über viele Jahrhunderte gepredigt worden ist und viele Menschen es auch geglaubt haben, dann werden wir Menschen auch so behandeln, dann werden wir einander auch so behandeln, dann werden wir miteinander so umgehen, dass wir denken, boah, dem anderen ist nicht hundertprozentig zu vertrauen. Wenn wir aber glauben, dass der Mensch eigentlich gut ist und gut sein möchte und die Kapazität hat, gut zu sein, aber weil er auf die Lüge reingefallen ist, fängt er an, sich selbst zu schützen, fängt er an, sich um sich selbst zu drehen. Aus Furcht, aus Angst, aus Selbstschutz, aus Unsicherheit, aus Depressionen, aus was auch immer heraus. Dann begegnen wir Menschen anders. Schon mal jemand, vielleicht deinen Kindern oder jemand anders, der gerade völlig schlecht drauf war und gerade total um sich gehauen hat und so weiter, mal eine fette Umarmung gegeben und erlebt, wie Menschen mit Tränen dahin geflossen sind und das Ganze, was eben noch als bösartig und rebellisch und mit einem schlechten, bösen Charakter dahergekommen ist, plötzlich ganz weich und bedürftig geworden ist. Das ist ein überzeichnetes Bild von dem, was ich sagen möchte. Von dem, was meiner Meinung nach passiert ist beim Sündenfall und durch den Sündenfall und was auch mit den Menschen heutzutage passiert. Ihr stammt vom Teufel, in Vers 44. Der ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war vom Anfang an ein Mörder, stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte hier eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir denn nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Wie hat Jesus es geschafft? Also wir glauben ja und wir lesen es ja auch immer lieber wieder, dass Jesus hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott war. Wie hat Jesus es in seinem hundertprozentig Menschsein geschafft, nicht zu sündigen?
Ja. In seiner Beziehung mit Gott, dass er das alles geschafft hat, auch den Schmerz und das Alleinsein alles aufgehalten hat, das was ihn geheilt hat. Ich glaube, das ist auch das, wo man von arbeiten muss, was man nicht kann.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Jesus hat Gott einfach gesehen, wie er war in seiner ganzen Liebe und er hat sich voll auf ihn gestützt und hat voll sein Vertrauen auf ihn gesetzt. Egal wie die Umstände gewesen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ziehe mich manchmal von Gott zurück, wenn die Umstände schwierig werden. Und das sind nicht meine gläubigsten Momente, sondern das sind die Momente, wo ich denke, ja, was ist los jetzt? Warum jetzt wieder? Warum kann es nicht einfacher sein? Warum dauert das so lange? Warum erlebe ich das jetzt gerade? Warum ist das so? Und dann sündige ich, weil ich das Vertrauen auf Gott verliere. Und Jesus hat es geschafft, nicht zu sündigen, weil er Satan nicht geglaubt hat, weil er ihm diese Lüge nicht geglaubt hat, dass er, guck mal, jetzt siehst du, wie sehr er sich wirklich um dich sorgt. Jetzt siehst du, wie sehr er wirklich an deiner Gesundheit interessiert ist. Jetzt siehst du, wie sehr er wirklich an deiner Familie interessiert ist. Jetzt siehst du mal, wie sehr er wirklich daran interessiert ist, dass es dir gut geht. Auf diese Lüge ist Jesus nicht reingefallen. Hat er damit zu kämpfen? Ja, direkt am Anfang seines Dienstes. Satan hat genau damit bei ihm probiert. Hat ihn in die Wüste geführt und hat gesagt, so bei dem mache ich jetzt, was bei jedem bisher gelungen ist. Ich sehe Misstrauen auf Gott. Und dann hat er richtig die Hosen voll gehabt, als er gemerkt hat, mit Jesus geht das nicht. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Bei mir ändert es was mit meinem Bild über Menschen und warum wir sündigen und warum Glaube so betont wird im Evangelium. Was ist Glaube? Glaube ist Vertrauen auf Gott. Und letzten Endes ist Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, egal was wir erleben und egal wie es uns geht. Udo, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte noch sagen, ja, Jesus hat ja selbst gesagt, ja, ich und der Vater sind eins.
Ganz genau, ich und der Vater sind eins. Das heißt, durch ihn hat man dann sehen können und erleben können, wie er wirklich ist. Und das ist eben das Gottesbild, was es im ersten Jahrhundert nicht mehr gab. So, natürlich will ich jetzt den Bogen schlagen zu uns am Ende der Predigt. Und natürlich will ich den Bogen schlagen zu unserer heutigen Zeit. Ne? Also setzen wir uns in die Zeitmaschine und kommen wieder zurück. Und dann sind wir im Jahr 2019 in Düsseldorf oder Singapur oder egal. Wo? Und dann müssen wir uns fragen, welches Bild gibt die Branche ab? Ne? Und die einzelnen Firmen in dieser Branche und die einzelnen Produkte in dieser Branche. Zerstritten, uneinig, jeder sagt was anderes, einige davon total auf Profit aus, einige schützen Menschen, die Kinder vergewaltigen und missbrauchen, eine der größten Organisationen der Welt, die fürs Christentum steht. Aber wir dürfen nicht da aufhören, wir dürfen nicht da stehen bleiben und über andere Gemeinden und andere Bewegungen reden. Wir müssen über uns nachdenken. Wir müssen dann zu uns gucken. Und wenn wir zu uns gucken, müssen wir zu jedem von uns selbst gucken. Und das ist der Punkt meiner heutigen Predigt. wenn wir rausgehen wollen und wenn es uns am Herzen liegt, dass andere Menschen Gott kennenlernen, dann müssen wir uns erstmal klar darüber sein und auch Gedanken darüber machen, was wir vermitteln, was wir repräsentieren. Und was wir repräsentieren, hat damit zu tun, was wir selbst glauben. Und da gibt es einen ganz einfachen Test. Und das ist, dass du dich zwei Dinge fragst. Und der eine ist, wie häufig zweifle ich an Gottes Güte? Und was tue ich dann? Wie reagiere ich dann? Wie lässt mich das handeln? Und wenn du dir nicht sicher bist, ob wie du rüberkommst, wie du andere dich erleben, dann frag mal die Geschwister. Wie erlebst du mich? Erlebst du mich als jemanden, der im Gottes Glauben ruht, der sich über Gottes Güte sicher ist, egal wie die Umstände sind? Wenn wir das nicht tun, wenn wir denken, unser Gott ist hart und richtend, dann verhalten wir uns auch anderen gegenüber selber so. Ja, das ist ja der Effekt. Es ist Sünde, aber es kommt auch wieder daraus, dass wir nicht verstehen, wie Gott wirklich ist und wir denken, wir müssen so handeln, um uns zu schützen oder um andere zu schützen, weil das ganze Bild so verrutscht ist. Wie erleben andere dich? Bist du eher einer, der aufs Gesetz guckt, auf die richtigen Taten, auf die richtigen Verhaltensweisen? Oder bist du eher einer, der, wenn einer schreit und motzt und rebelliert, hingeht und ihm eine fette Umarmung gibt? Oder eher eine fette Ohrfeige? Weil du weißt, dass häufig Sünde durch Schmerz verursacht wird. Durch Unsicherheit, durch Angst, durch Unglauben. Na, ich habe vor ein paar Wochen mal hier im Gottesdienst die Frage gestellt, wie wohl fühlen wir uns in der Gemeinde miteinander? Ist es ein sicherer Hafen? Schaffen wir es, aufeinander zuzugehen? Fühlen wir uns angenommen? Ich glaube, das ist die Botschaft von Jesus gewesen. Und das war das, wie Jesus Gott in die Welt gebracht hat, dass die Menschen, die alle schwach sind, und da zähle ich uns jetzt mal alle mit dazu, sich angenommen gefühlt haben. Wenn du Jesus getroffen hast und nicht rebelliert hast gegen das Bild eines guten, liebenden Gottes, dann konntest du dich angenommen fühlen. Und wichtig ist, dass wir das auch miteinander sind und können, dass das im Vordergrund steht, dass wir einander annehmen können, dass wir miteinander Geduld haben können, dass nicht das Gefühl dominiert, du musst noch mehr tun und du musst dich noch schneller verändern und du musst noch mehr erreichen für Gott und all sowas. Leute, ich bin seit 30 Jahren in dieser Gemeinde und ich glaube, das ist nicht unsere Stärke. Und ich mache mir da wirklich Sorgen drüber. Na? Ob wir, wenn wir rausgehen und versuchen, Menschen für Gott zu gewinnen, ob die Jesus erleben oder was die mit uns erleben. Und ob die mit uns erleben dürfen. Und ich fange bei mir selber an. Ich habe im letzten Jahr mir viel Gedanken über dieses Thema gemacht und ich sehe bei mir und ich glaube und ich habe es auch als Feedback bekommen, dass Menschen sich in meinem Umfeld häufig verurteilt gefühlt haben oder verurteilt fühlen und unsicher fühlen. Und das ist falsch. Und das ist meine Verantwortung. Und das soll so nicht sein. Das darf so nicht sein. Da bin ich kein guter Markenbotschafter für Jesus. Dann kenne ich Gott nicht. Gott ist so nicht. Wieso sollte ich so sein? Gott ist so nicht. Wie sollten wir so sein? Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass wir nicht stehen bleiben. Sondern, also ich glaube, dass hier ganz viel gute Herzen sind und dass wir alle Gott so sehen wollen und repräsentieren wollen, wie er wirklich ist im Evangelium und wie Jesus ihn wirklich der Welt gezeigt hat. Und was wir halt nicht sein dürfen, ist selbstgefällig und selbstgerecht und aufhören, uns selbst zu prüfen an der Stelle. Ne, also ich glaube, dass ich auch noch über mich selber ganz, ganz viel lernen muss und darf, solange ich noch am Leben bin. Aber da müssen wir einfach weitermachen. Weil wichtig ist, dass wenn die Menschen uns sehen, mit uns in Berührung kommen, mit dir als einzelnen Christen und mit dieser Gruppe als Repräsentant des Reiches Gottes, dass sie einen gnädigen, liebevollen Gott spüren, dass sie das erleben, was in Johannes 1 steht, dass Jesus Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade gebracht hat. Und ja, er hat auch Wahrheit gebracht. Aber die Wahrheit ist nicht, ihr seid alle so böse und wenn ihr alle nicht umkehrt, kommt ihr in die Hölle. Das ist ein Unterpunkt der Wahrheit. Die Wahrheit ist erstmal, wenn du Gott wirklich verstehst, hast du vielleicht gar nicht mehr das Bedürfnis zu sündigen. Und am Ende des Tages wird die Sünde ihre Auswirkung haben und es wird ein Gericht geben. Das schon. Aber den Punkt bringen wir häufig viel zu früh aufs Tablett. Und das kann davon rühren, dass wir ein negatives Menschenbild haben. Aber wenn die Menschen sich angenommen fühlen und sich geliebt fühlen, dann dürfen wir ihnen die Konsequenz ihres Rückzugs von Gott nicht vorenthalten. Dann müssen die kennen. Es steht auch in der Schrift und Jesus hat den ja auch gepredigt und hat den auch weitergegeben. Aber der soll nicht das Motiv sein dafür, warum sie sich mit Gott auseinandersetzen. Amen. So, wir singen jetzt ein Lied und dann beten wir noch fürs Abendmahl zusammen. Thank you.